Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im NSU-Prozess geht es nach juristischen Formalitäten jetzt erstmals um die eigentliche Strafsache. Der Bundesanwalt verlas am Nachmittag des zweiten Verhandlungstages die Anklage gegen die mutmaßliche Neonazi-Terroristin Zschäpe und 4 weitere Beschuldigte. Zschäpe wird Mittäterschaft an 10 Morden vorgeworfen. Das Verfahren vor dem Münchner Oberlandesgericht war nach Anträgen der Anwälte zunächst mehrfach unterbrochen worden.
Beate Zschäpe kommt und dreht sich sofort weg, so als wollte sie den Prozess erst gar nicht an sich rankommen lassen. Und genauso handeln ihre Verteidiger. Doch am Nachmittag ist das juristische Vorspiel um mögliche formale Verfahrensmängel fürs Erste vorbei. Die Bundesanwaltschaft kann ihre Anklage verlesen. Der Hauptvorwurf: Beate Zschäpe sei bei 10 dem NSU zugerechneten Morden gleichberechtigte Mittäterin. Ohne sie hätte der rechtsextreme NSU nicht so lange Zeit unerkannt die Mordserie begehen können.
Sie hat also beispielsweise die Abwesenheit der Männer legendiert, wenn diese auf ihren Touren unterwegs war. Sie hat das Geld verwaltet für den gesamten Laden. Das sind Sachen, die uns dazu veranlassen, in Verbindung mit der Persönlichkeit Zschäpe, die wir auch versucht haben zu ermitteln, die uns eben zu dieser Überzeugung geführt haben.
Die 38-Jährige macht von ihrem Recht Gebrauch zu schweigen. Die Taktik ihrer Anwälte, die sich nach Prozessende heute nicht äußern wollten, scheint klar. Beate Zschäpe muss nicht ihre Unschuld beweisen, sondern die Anklage ihre Schuld.
Es wird jetzt im Prozess darum gehen, ob man mit den vorhandenen Indizien diese Vorwürfe auch beweisen kann. Also ob Frau Zschäpe von den Mordtaten wusste und im Hintergrund eine so wichtige Rolle gespielt hat, dass man sie als gleichberechtigte Mittäterin ansehen kann.
Viele Nebenklageanwälte sind mit dem Tag zufrieden. Endlich stünden die angeklagten Taten selbst im Mittelpunkt.
Das hat sich auch dann an den Gesichtern der Angeklagten, glaube ich, gezeigt, die also das Joviale jetzt auf einmal verloren haben und eigentlich jetzt dann doch den Ernst der Lage, glaube ich, irgendwie erkennen konnten.
Zunächst muss das Gericht morgen aber nochmal über Formales entscheiden, Besetzungsrügen der Verteidigung.
Vor und nach Verlesung der Anklageschrift haben die Verteidiger stundenlang mit Gericht und Nebenklageanwälten um die Formalien dieses Prozesses gestritten. Und so wird es weitergehen. Die Parteien werden in diesem Verfahren um jeden Zentimeter juristischen Boden so hart und kontrovers ringen wie heute. Das wird das Verfahren in die Länge ziehen. Schon jetzt sprechen viele Anwälte nur noch von Jahren.
Der Bundesgerichtshof hat in einem Grundsatzurteil die Persönlichkeitsrechte im Internet gestärkt. Automatische Ergänzungen von Suchwörtern müssen gelöscht werden, sollten sich Personen dadurch verletzt fühlen. Im konkreten Fall hatte ein Unternehmer geklagt. Sein Name war bei der Internetsuchmaschine Google automatisch mit den Begriffen Scientology und Betrug kombiniert worden. Google erklärte, die Begründung des Urteils sei nicht nachvollziehbar.
Wenn beim Schauspieler Tom Cruise im Internet das Stichwort Scientology auftaucht, hat er als Scientology-Mitglied sicher nichts dagegen. Bei einem Unternehmer aus Rheinland-Pfalz war das anders. Als bei seinem Namen in der Google-Suche die Stichworte Scientology und Betrug auftauchten, fand er das rufschädigend für sich und seine Firma und hat Google verklagt.
Damit keine Unwahrheiten verbreitet werden, damit nicht der Eindruck entsteht, dass Unwahrheiten verbreitet werden. Denn Gerüchte, wissen Sie, die reisen sehr schnell und sind schwer aus der Welt zu schaffen.
Google argumentiert, bei den Autovervollständigungen handelt es sich um automatisch angezeigte Begriffe, die Google-Nutzer zuvor gesucht haben. Aber der Bundesgerichtshof gab dem klagenden Unternehmer recht.
Sie können nicht mehr sagen, das sind unsere Algorithmen, da können wir nichts dafür, sondern wenn Sie mitgeteilt bekommen, dass da etwas ist, was Persönlichkeitsrelevanz hat, also etwa Name plus Rotlicht, dann müssen die was tun, damit das in Zukunft nicht mehr passiert.
Die Richter sagen, die Suchmaschine reagiert nicht nur, sie stellt einen Zusammenhang her. Gegen den kann man sich wehren. Allerdings, der Betreiber der Suchmaschine muss erst aktiv werden, wenn sich jemand beschwert. Dann aber lohnt es sich für das Unternehmen, schnell einzulenken, denn jeder Streit kostet Arbeitszeit und Geld. Ob in Deutschland oder vom Europäischen Gerichtshof, immer häufiger klagen Betroffene gegen die Macht der Suchmaschinen. In kleinen Schritten versuchen die Gerichte, eine Balance zwischen den verschiedenen Interessen herzustellen. Heute ein deutliches Signal: Der Schutz der Persönlichkeitsrechte hat auch im Internetzeitalter Vorrang.
Auf tagesschau.de zeigen wir, wie die sogenannten Autocomplete-Vorschläge funktionieren und wie problematisch diese Suchhilfe sein kann. Die Bundesregierung stoppt ein millionenschweres Rüstungsprojekt. Nach ARD-Informationen verzichtet das Verteidigungsministerium darauf, 4 Aufklärungsdrohnen vom Typ Eurohawk anzuschaffen. Der Grund seien die hohen Zulassungskosten für die unbemannten Flieger. Sie sollen bei mindestens 600 Millionen Euro liegen. Bisher verfügt die Bundeswehr nur über eine Testdrohne. Die Bundesregierung hat bereits mehr als 560 Millionen Euro in das Projekt investiert. Die Finanzminister der Europäischen Union haben sich auf weitere Schritte im Kampf gegen Steuerflucht und Steuerbetrug verständigt. Bei ihrem Treffen in Brüssel beschlossen sie, mit der Schweiz und anderen Nicht-EU-Staaten wie Monaco und Liechtenstein über die grenzüberschreitende Steuerflucht zu sprechen. Ziel sei es, Steuerschlupflöcher zu schließen. Keine Einigung erzielten die Finanzminister beim Thema Austausch von Daten über Zinseinkünfte.
Gemeinsame Pressekonferenzen der Finanzminister aus Österreich und Luxemburg gibt es nicht alle Tage, aber die beiden vertreten gewissermaßen die EU-internen Steuerparadiese. Und für deren Ende haben auch sie heute grünes Licht gegeben. Die EU kann jetzt mit Drittstaaten wie der Schweiz über einen automatischen Informationsaustausch über alle Kapitalerträge verhandeln. Und wenn das gelingt, dann wird die innerhalb der EU bisher nur für Zinsen durchsetzbare Steuerpflicht auch auf andere Kapitalerträge ausgedehnt werden.
Das ist die Basis für die Verhandlungen und wir werden nach diesen Verhandlungen mit den Drittstaaten den Anwendungsbereich einer neuen Zinsrichtlinie im ECOFIN-Rat, im Rat der europäischen Finanzminister, festlegen.
Die beiden Länder wollen sichergehen, dass sie im Wettbewerb mit anderen keine Nachteile erleiden. Aber ihren prinzipiellen Widerstand gegen eine bessere Besteuerung haben sie aufgegeben. Zumindest in Europa soll es keine Schlupflöcher mehr geben, auch wenn noch offen ist, wann das erreicht sein wird.
Ich bin in der Nennung von Daten vorsichtig. Ich hoffe, dass wir es bald erreichen. Und ich bin sicher, wir erreichen es viel schneller, als alle, die mit dem Thema vertraut sind, noch vor einem halben Jahr vermutet hätten.
Die heutige Entscheidung ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Steuerflucht. Wenn alles gut geht, kann sie so zumindest eingedämmt werden, allerdings nur in der Zukunft. Was die hinterzogenen Steuern der Vergangenheit angeht, bleibt vorerst nur der Ankauf der berühmten CDs mit den Steuerdaten.
Internationale Konzerne sehen sich verstärkt in der Pflicht, für bessere Sicherheitsstandards in den Textilfabriken in Bangladesch einzustehen. Mehrere Modeunternehmen haben ein Abkommen zur Brandschutz- und Gebäudesicherheit unterzeichnet. Firmen wie Benetton, H&M, Zara und C&A verpflichten sich darin, Instandsetzungs- und Arbeitsschutzmaßnahmen finanziell zu unterstützen. Im April waren beim Einsturz einer Fabrik nahe Dhaka mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen. Zum ersten Mal haben in Deutschland Angestellte des Internetversandhändlers Amazon gestreikt. An 2 Standorten gingen mehr als 1000 Beschäftigte in den Ausstand. Sie fordern einen Tarifvertrag, der sich an den Konditionen des Einzel- und Versandhandels orientiert. Das US-Unternehmen bezahlt die festangestellten Mitarbeiter in Deutschland derzeit nach den schlechteren Bedingungen der Logistikbranche. Nach Angaben von Amazon sollen die Kunden die Auswirkungen des Streiks nicht zu spüren bekommen.
Mit Trillerpfeifen und Fahnen marschieren die Amazon-Mitarbeiter, um für einen Tarifvertrag zu kämpfen. Es ist der erste Streik hier am größten Standort des Internetversandhändlers im nordhessischen Bad Hersfeld. Konkret fordern die Beschäftigten, dass Amazon seine Mitarbeiter nach dem Einzel- und Versandhandelstarifvertrag entlohnen soll.
Amazon orientiert sich an einem sogenannten Wettbewerbslohn. Das heißt, die gucken in einer Region, was wird da an Lohn gezahlt, bilden einen Durchschnitt und legen 3 Cent drauf, um über dem Durchschnitt zu sein. Sind aber noch weit unter dem, was im Versandhandel gezahlt werden müsste.
Für den Arbeitnehmer macht das nach Gewerkschaftsangaben einen Unterschied von bis zu 9.000 Euro brutto im Jahr. Um ihre Forderungen durchzusetzen, folgten in Bad Hersfeld laut Verdi etwa 1.000 der gut 3.000 Mitarbeiter dem Aufruf zum eintägigen Streik. Auch in Leipzig protestierten etwa 600 Beschäftigte vor dem Versandlager.
Wir wollen gesicherte, abgesicherte Verhältnisse haben, was unsere Gehälter betrifft. Wir wollen klare Steigerungen haben.
Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, ja. Man hat ja Kinder zu Hause, man hat eine Familie zu ernähren.
Das Unternehmen lehnt die Forderungen der Gewerkschaft in einer schriftlichen Mitteilung ab. Verdi will für unsere Logistikzentren den Einzelhandelstarif durchsetzen. Das macht keinen Sinn. Amazons Versandzentren sind Logistikunternehmen, die Kundenbestellungen durchführen. Der Internetversandhändler geht davon aus, dass es trotz des Streiks zu keinen Verzögerungen bei der Auslieferung kommt. Die Gewerkschaft kündigte indessen weitere Streiks an.
Bundeskanzlerin Merkel will angesichts der alternden Gesellschaft stärker auf Zuwanderung setzen. Auf dem Demografiegipfel der Regierung in Berlin forderte sie unter anderem einen EU-Binnenmarkt für Arbeitskräfte. Es ist bereits die zweite Runde zu diesem Thema innerhalb weniger Monate. Neben Merkel nahmen mehrere Minister sowie Wissenschaftler und Vertreter von Sozialverbänden daran teil.
Der kleine Luca, geboren im St. Josephs Krankenhaus in Berlin. Seine Mutter Britta ist 34 und glücklich über ihr erstes Kind. Luca ist jetzt Teil einer Gesellschaft, in der es immer weniger Geburten gibt. Ab 2060 wird es in der Bundesrepublik doppelt so viele 70-Jährige geben wie Kinder. Direkte Gegenmaßnahmen sehen Experten kaum.
Und wir können nicht direkt, dazu sind wir nicht legitimiert, die Geburtenraten beeinflussen, indem wir den Menschen sagen, wir müssen mehr Kinder bekommen. Aber wir können sie indirekt beeinflussen, indem wir die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen günstiger gestalten im Sinne von bessere Wahlfreiheit für mehr Lebensqualität.
Die Wahlfreiheit von Eltern will die Bundeskanzlerin jetzt durch ein neues Gesetz verbessern. Frauen sollen nach der Geburt und Teilzeitstelle auch das Recht bekommen, auf einen vollen Arbeitsplatz zurückzukehren.
Wir brauchen auch, um Frauen oder meistens sind es ja Frauen nicht dauerhaft in Teilzeit zu belassen, dann wieder die Möglichkeit, dass man zurückkehren kann und auch wieder einen Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung hat.
Bis 2025 fehlen nach den Prognosen rund 6 Millionen Arbeitnehmer. Experten fordern schon jetzt deutlich längere Lebensarbeitszeiten als die schrittweise Einführung der Rente mit 67.
Die Rente mit 67 wird nicht reichen. Das, was jetzt bis 2029 läuft, ist gut und richtig. Aber man muss frühzeitig klar machen, das wird weitergehen. Wir werden über die Rente mit 69, die Rente mit 70 nicht nur reden, wir werden sie auch bekommen.
Die Opposition kritisiert den Demografiegipfel als Showveranstaltung. Die verstärkte Zuwanderung gut ausgebildeter Menschen bleibt zwischen FDP und CSU umstritten. Konkrete Beschlüsse wurden auf dem Gipfel nicht gefasst.
Das Bekenntnis der prominenten US-Schauspielerin Angelina Jolie hat das Thema Brustkrebs wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Diese Krankheit ist die häufigste Krebsart bei Frauen in Deutschland. Pro Jahr gibt es mehr als 70.000 neue Fälle. Bis zu 10% der Betroffenen haben eine genetische Veranlagung, so wie Jolie. Die 37-Jährige gab bekannt, dass sie sich aus Furcht vor der tödlichen Krankheit die Brüste vorsorglich hat entfernen lassen.
Für sie sei es keine leichte, aber am Ende eine klare Entscheidung gewesen, sagt Angelina Jolie. In einem Artikel in der New York Times erklärt sie, die Brustamputation habe ihr Erkrankungsrisiko gesenkt, aber ändere nichts an ihrer Weiblichkeit. Auch in Deutschland lassen immer mehr Frauen in Gentests überprüfen, ob sie die Veranlagung für Brustkrebs in sich tragen, auch wenn der Test letzte Sicherheit nicht bietet. Denn nur 2 Brustkrebsgene kennt man bisher. Wenn sie defekt sind, kann das Krebs auslösen, doch sie sind nur für 5% der Erkrankungen verantwortlich. Das Risiko, dann tatsächlich krank zu werden, kann nur grob geschätzt werden. Es ist aber hoch und liegt bei 70-80%. Frauen mit dem Gendefekt sollten sich beraten lassen, denn die Brustamputation ist nur eine mögliche Option, intensive Vorsorge die andere.
Die Amputation bietet das größte Maß an Sicherheit. Bei der intensivierten Früherkennung muss man immer damit rechnen, dass im Intervall auch ein Karzinom auftreten kann, was dann im Einzelfall auch schon mal zu spät entdeckt wird, sodass keine Heilung mehr möglich ist.
Frauen, die sich für die Amputation entscheiden, senken ihr Erkrankungsrisiko auf unter 10%. Mit größerer Ungewissheit müssen Frauen leben, die auf die Früherkennung setzen. Und im Falle der Krebsdiagnose stehen sie vor einer intensiven Therapie.
Man hat die Therapie, die Operation, die Chemotherapie und die Strahlentherapie. Und das ist bisweilen sehr belastend.
Die Kosten für den Gentest übernehmen die Krankenkassen. Vorausgesetzt, Brustkrebs kam in der Familie häufig vor. Doch Frauen, die den Test machen lassen, müssen damit rechnen, dass das Ergebnis sie vor schwere Entscheidungen stellt.
Deutschland hat sich mit einem Sieg gegen Frankreich von der Eishockey-Weltmeisterschaft verabschiedet. Das Team gewann in Helsinki mit 3:2 nach Verlängerung und verpasste dennoch den Einzug ins Viertelfinale, weil zuvor die Slowakei die USA mit 4:1 besiegte.
In Österreich hat ein großer Felssturz eine wichtige Alpenstraße blockiert. Nach Schätzung der Behörden lösten sich rund 35.000 Kubikmeter Geröll und rutschten auf die Felbertauernstraße in Osttirol. Dabei wurde auch die Überdachung der Fahrbahn zerstört, die im Winter die Autofahrer vor Schneelawinen schützen soll. Unklar ist, ob ein Auto verschüttet wurde. Die Suche musste verschoben werden, weil weitere Steinschläge drohen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 15. Mai.
Deutschland liegt zwischen einem Hoch über Ost- und einem Tief über Westeuropa. Das sorgt in den nächsten Tagen im Osten für oft sonniges und warmes, im Westen für wolkenreiches und kühles Wetter. In der Nacht fällt im Norden und Westen zunächst noch etwas Regen, später klart es auch hier zunehmend auf. Morgen ist es anfangs allgemein freundlich, Richtung Osten sonnig. In der Westhälfte bilden sich allerdings rasch Quellwolken und bringen noch am Vormittag Schauer, ab dem Nachmittag auch zur Mitte hin teilweise kräftige Gewitter. Dann ist mit Sturmböen zu rechnen, sonst weht der Wind mäßig, im Osten frisch. Heute Nacht am Oberrhein Abkühlung auf 12, in den Alpentälern auf 4 Grad. Morgen in der Eifel nur 13, in der Osthälfte teils sommerliche Werte, bis zu 27 Grad in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Auch am Donnerstag im Osten mehr Sonne als Wolken und deutlich wärmer als im Westen. Im Tagesverlauf örtlich kräftige Schauer und Gewitter. Die gibt es auch am Freitag. Samstag bleibt es wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie hier Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Anklage im NSU-Prozess, wie die türkischen Medien berichten und das Drohnendebakel, wie Millionen verpulvert wurden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.